What Goes On, der elektrifizierende Podcast für Unternehmen mit Katrin Hansl.
Herzlich willkommen bei What Goes On, dem elektrifizierenden Podcast für Unternehmen. Heute direkt aus dem Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur. Und hier bekommen wir jetzt auch einen exklusiven Einblick in die Entwicklungen der Elektromobilität in Österreich. Wo stehen wir wirklich? Reichen die öffentlichen Ladepunkte aus? Und welche Entwicklungen braucht es für den weiteren Fortschritt? Zudem, welche Lehren ziehen wir aus dem internationalen Vergleich und was können wir konkret von Norwegen lernen? Fragen über Fragen und die Antworten gibt's heute von Philipp Wieser vom OLE, dem Nationalen Kompetenzzentrum für Elektromobilität der Bundesagentur Austriatec. Herzlich willkommen, Philipp.
Vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
Wenn wir auf das letzte Jahr schauen, auf 2024, wie hat sich denn da der Battery Electric Vehicle Markt in Österreich entwickelt?
Spannend, also vielseitige Entwicklung gewesen im vorigen Jahr. Wir hatten gerade bei den Pkw, die ja doch gerade medial eigentlich der Hauptpunkt in der Kommunikation von der E-Mobilität sind, leider einen leichten Knick nach unten, wollten eigentlich die 25% Marke überschreiten. Das hat eigentlich nicht funktioniert. Wir haben tatsächlich einen Rückgang gehabt im Vergleich zum Jahr davor, also 2023. Aber, und das ist, glaube ich, das wichtige Thema und auch für uns in der Arbeit der Leitstelle sehr wichtig, die Ladeinfrastruktur hat sich enorm positiv entwickelt, also komplett ungebrochen eigentlich, als ob es gar keinen Zusammenhang zum Ausbau der Fahrzeuge ging. Und da ging es wirklich massiv voran, sowohl bei der Anzahl der Ladepunkte enorm, als auch bei der Ladeleistung. Und genau da muss man jetzt auch ansetzen, damit man eben auch für den Schwerverkehr, der in Zukunft kommt, die richtige Ladeinfrastruktur hat. Also nicht alles schwarz, nicht alles Nacht quasi, sehr viel positive Entwicklungen. Und man muss natürlich trotzdem die Probleme, die es weiterhin gibt und die Hürden, die es auch 2024 immer trotzdem ernst nehmen.
Jetzt gab es einen leichten Rückgang in der Anzahl der Neuzulassungen von 2023 auf 2024. Welche Faktoren haben denn diese Neuzulassungsanzahlen eigentlich so quasi negativ beeinflusst?
Es ist unglaublich schwierig. Also wir analysieren das natürlich immer und sind enorm stark eigentlich im Austausch auch mit vielen Nachbarstaaten, aber allgemein mit EU-Staaten. Da ging es ja mehreren so. Aber wir müssen uns eben anschauen, warum ging es manchen ganz anders. Und zwar manche ja auch im Jahr 2024 enorm starke Sprünge nach oben durchgenommen. Und da ist das große wichtige Thema die Kommunikation. Also man redet ja immer so viel über EU-Rahmenbedingungen, nationale Rahmenbedingungen, Förderungen und Co. Aber was die eigentlich als so der Hauptpunkt der positiven Entwicklung gehabt haben, war eigentlich diese klare, geradlinige Kommunikation. Also dass quasi sowohl Industrie als auch die Gebietskörperschaften, als auch quasi der Staat, Medien, alle, die mitspielen, klar in eine Richtung gegangen sind. Hey, das mit der E-Mobilität, das ist jetzt nicht nur kurzer Trend, sondern das wird was. Glaubt's dran. Kauft's die Fahrzeuge wirklich. Und da haben deswegen eben Staaten wie zum Beispiel Portugal, wie auch Dänemark, wie Schweden, die ungefähr auf unserem Level davor waren, auf einmal einen Megasprung durchgenommen. Und das müssen wir uns jetzt da abschauen und eben 25, 26 auch besser machen. Das war der Hauptpunkt eigentlich, dass man bei uns ein bisschen so unsicher dahin kommuniziert hat, immer wieder wurde so stark Alternativen gesprochen oder als ob es doch eine neue Technologie in der Zukunft geben wird, die nicht kommen wird. Und das bringt natürlich immer enorme Unsicherheit rein. Also das ist schon wahrscheinlich der Hauptfaktor gewesen.
Jetzt hast du vorher auch gesagt, die Ladeinfrastruktur wurde immens ausgebaut. Wir zählen bereits über 25.000 Ladepunkte in Österreich. Ist das ein großer Erfolg aus deiner Sicht oder doch eher der Tropfen am heißen Stein?
Nein, das ist nicht nur der Tropfen am heißen Stein, das ist wirklich eigentlich mehr oder weniger das Rückgrat für die E-Mobilität auch in der Zukunft, weil die Ladeinfrastruktur, die jetzt gebaut wird, die brauchen wir ja auch in vielen Jahren noch immer. Wir werden heuer 2025, das traue ich mir mit 100%iger Sicherheit zu sagen, die 30.000 Ladepunkte erreichen und enorm auch ausbauen in den Regionen, was auch uns als Leitstelle ein enorm wichtiger Punkt ist. Also all das, was jetzt braucht wird, ganz egal, ob jetzt dafür manche Quartale vielleicht die Neuzulassungen ein bisschen niedriger sein werden, die braucht man dann gegen Ende des Jahrzehnts hin. Also das ist auf jeden Fall das Wichtigste in der E-Mobilität gerade überhaupt für mich.
Und welche Herausforderungen gibt es da vor allem beim flächendeckenden Ausbau der Ladeinfrastruktur? Und welche Rolle können da der Netzausbau allgemein, aber vor allem auch so smarte Ladelösungen spielen, um Engpässe zu überwinden?
Allgemein muss man grundsätzlich sagen, was will man eigentlich erreichen? Will man Bedarfsdeckung erreichen oder will man wirklich eine Flächendeckung haben? Also quasi überall in den Regionen zumindest einmal ein Baseline-Ladenetz. Und wir haben uns entschieden, eigentlich im ersten Schritt braucht es tatsächlich Zweiteres, also eine geometrische Flächenverteilung. Das haben wir durch das Förderprogramm LADIN in den letzten anderthalb Jahren erreicht. Das war wirklich das erste, eigentlich auch europaweit erste Förderprogramm, das sich nur spezifisch die unterversorgten Regionen angeschaut hat. Und dort wäre wahrscheinlich sonst nicht so schnell gebaut worden, weil ja natürlich auch der Business Case dort nicht sonderlich attraktiv ist, braucht man wahrscheinlich ein bisschen länger. Also da macht es besonders Sinn, auch mit sinnvollen großen Investitionsförderungen auch reinzugehen. Und da schauen wir uns in Zukunft das noch stärker an, damit auch die Leute, die halt in nicht sonderlich stark besiedelten Regionen, infrastrukturschwachen Regionen, Regionen abseits der Transitrouten auch Ladeinfrastruktur haben. Und das ist mal der erste wichtige Schritt. Das machen jetzt andere Regionen und Staaten uns auch nach. Freut uns natürlich, gibt ja nichts zum Verstecken. Aber man muss natürlich schon schauen, wie kann man auch die Regionen vielleicht versorgen, die jetzt dann auch in Zukunft wahrscheinlich nicht sonderlich stark jetzt wirklich die öffentliche Ladeinfrastruktur brauchen. Zum Beispiel Tourismusgebiete, die nur in manchen Monaten im Jahr enorm viel Bedarf haben und in anderen aber so gut wie gar nicht. Und da kommen dann diese smarten Lösungen eben ins Spiel, was dann um Batteriebufferspeicher geht oder auch um mobile Ladeinfrastruktur, was ein Thema ist, das kaum eigentlich noch medial beachtet wird. Und das muss man sich dann halt anschauen, was es dort braucht. Aber schlussendlich sagen wir, überall braucht es Ladeinfrastruktur.
Wie kann ich mir so eine mobile Ladeinfrastruktur vorstellen?
Ja, tatsächlich, wenn man jetzt da ganz subtil gesagt, ein Dixi-Klo kennt, das zum Beispiel jetzt da je nachdem, wo ein Festival ist, an den Ort gebracht wird, wo es braucht wird. Genauso kann man sich auch eine mobile Ladeinfrastruktur vorstellen. Natürlich ein bisschen komplizierter in der Errichtung. Dass zum Beispiel die Ladeinfrastruktur während zum Beispiel Hochsaison ist bei einer Ski-WM oder bei einem extrem wichtigen Wintersport-Event, dann im Sommer auch verwendet werden kann bei einem Musikfestival, wo auch immer. Und die kann dann mit einem Batteriebufferspeicher verbunden werden, sodass man eben nicht einen enorm hohen Netzanschluss braucht, aber trotzdem relativ hohe Ladeleistungen dorthin kriegt. Das ist aktuell vielleicht noch ein bisschen eine Nischenanwendung, aber wir sehen das gerade in Zukunft, wenn halt an einem Ort sehr viele BEV kommen, aber halt nur ein, zweimal im Jahr, dass das eigentlich die einzige Lösung sein wird. Also muss man sich auch anschauen und sind wir schon gespannt, wie sich da der Markt entwickelt.
Vielleicht zu BEV, weil du das gerade genannt hast, ist ja die Abkürzung für Battery Electric
Genau.
Vehicle, ist natürlich in der Branche eine bekannte Abkürzung, aber durchaus für Laien außerhalb
Das
noch
stimmt.
neu. Deswegen die kurze Aufklärung. Die Verfügbarkeiten detaillierter Daten zu Neuzulassungen, Bestand, aber auch zu Ladeinfrastruktur bietet ja Potenzial für datengetriebene Geschäftsmodelle. Wie können jetzt Unternehmen, aber vor allem auch Gebietskörperschaften durch diese Daten den Markt besser analysieren, können vielleicht auch neue Dienstleistungen dadurch entwickeln und wie können sie auf Basis dieser Daten schlussendlich auch fundierte Entscheidungen treffen?
Ein enorm spannendes Thema, vielleicht gerade eigentlich für uns neben dem Förderentwicklungsthema und dem Kommunikationsthema auch das Wichtigste als Leitstelle des Bundes, weil wir auch schon sehen, dass es gerade einen enormen Shift gibt. Also eigentlich in den letzten Jahren war es irgendwie so, Hauptsache man baut Ladeinfrastruktur, man wird schon irgendwie die Kundinnen finden, man wird einen gewissen Use Case erfüllen damit. Jetzt ändert sich das. Man muss wirklich genauer schauen, was braucht es wirklich an bestimmten Orten an Ladeinfrastrukturen. Braucht es was Langsames, was Schnelles, was Mittelschnelles, braucht es mehrere Ladepunkte, wie auch immer. Und das geht einfach nur, wenn man wirklich mit einem guten Datenwerk reingeht. Weil ja natürlich auch die Verkehrsströme wichtig sind. Ich muss wissen, wann meine Kundinnen zu welchem Zeitpunkt wohin fahren, was sie wirklich brauchen. Wollen sie schnell weiterfahren oder nicht? Haben sie mehr Zeit, weil sie sich zum Beispiel einen touristisch interessanten Ort anschauen wollen? Das sind alles einfach Datenpunkte, die zum Beispiel kleinere Gemeinden oder auch so Kernregionen etc., also Klima-Energie-Modellregionen einfach nicht haben. Und die stellen wir dann bis zu einem gewissen Grad, so gut es können, auch bereit. Unternehmen selbst, gibt es ja ein eigenes Business, gehen noch mehr ins Detail und gehen wirklich auf Point-of-Interest-Ebene schon rein und schauen sich an, wie viele Fahrzeuge am Tag zu einem gewissen Supermarkt kommen. Also da tut sich gerade enorm viel. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber, und das muss ich noch dazu sagen, im Big Picture hat es auch Auswirkungen auf die Verkehrsströme allgemein. Also quasi wirklich im großen Stil in Zukunft, wenn ein sehr großer Teil der Flotte batterieelektrisch fährt, der könnte potenziell sich ganz anders bewegen, dieser Verkehrsstrom, nur weil irgendwo attraktive Ladeinfrastruktur ist. Und das hat dann auch Auswirkungen auf die Verkehrsplanung, Straßenbau etc. Also das muss man auch im Schirm haben als Leitstelle.
Blicken wir ein wenig in die Zukunft. Welche Förderprogramme wird es brauchen? Welche politischen Maßnahmen braucht es, um die E-Mobilität in Österreich auch in Zukunft weiter voranzutreiben?
Also wir plädieren als Leitstelle auf jeden Fall darauf, dass es ganz klar Planbarkeit einfach auch gibt. Das ist das Wichtige. Also nicht nur in der Kommunikation eine gewisse Geradlinigkeit, sondern auch zumindest für die Unternehmen auf mehrere Jahre hin eine gewisse Klarheit, wenn es zum Beispiel jetzt die Förderungen angeht, aber auch wenn es die Steuern angeht und gewisse politische Rahmenbedingungen angeht. Das ist einmal das wichtigste Thema. Gar nicht konkret, was ist es wirklich, sondern kann ich mich darauf verlassen, dass es in 2, 3 Jahren noch immer so ist. Das ist der erste Punkt. Und das Zweite bei den Rahmenbedingungen ist wirklich die Kommunikation dahinter. Das haben wir jetzt auch im Regierungsprogramm im neuen drinnen, wird aber auch auf EU-Ebene ganz klar kommuniziert, dass zum Beispiel das Thema europäische Wertschöpfung und das Nutzen der E-Mobilität, um wirklich unseren Wirtschaftsstandard auch voranzubringen, dass das einfach immer, immer stärker in den Vordergrund kommt, wenn das am Schluss dann auch bei den Kundinnen ankommt, also bei den Käuferinnen de facto und bei den Unternehmern, haben wir viel gewonnen. Und das versuchen wir jetzt auch ein bisschen zu verstärken als Leitstelle.
Schauen wir mal gerade in die Unternehmen hinein. Wie beeinflussen denn CO2-Vorschriften die Automobilbranche und welche Unsicherheiten entstehen dadurch?
Unsicherheiten entstehen jetzt da aktuell gerade auch wirklich dadurch, weil es jetzt da wieder eine Aufweichung gegeben hat bei den CO2-Standards auf EU-Ebene. Was natürlich wieder ein bisschen so diese Unsicherheit reinkommt, na okay, gibt es da doch vielleicht die Überlegungen, dass es eine neue Technologie gibt, dass sich der Verbrenner doch länger durchsetzen wird. Also das ist genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Das ist das eine Thema. Auf der anderen Seite gibt es diese CO2-Vorschriften, auch wenn sie vielleicht jetzt abgeschwächt wurden, ja trotzdem. Die OEM, also die Hersteller, sind trotzdem gezwungen, stark BEV, auch neue Modelle in den Markt zu kriegen, auch stark mit europäischer Wertschöpfung verbundene Modelle auf den Markt zu bringen. Das kann man nur begrüßen. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, was dann noch dazu kommt, wenn es jetzt wirklich auf EU-Ebene und Rahmenbedingungen geht für die Unternehmen, ist zu wissen, dass es mit der A4, mit der Alternative Fuels Infrastructure Regulation, ein enorm starkes und wichtiges EU-Rahmenwerk gibt, wo wirklich rechtlich festgelegt für alle Mitgliedstaaten drinnen steht, wie viel Ladeinfrastruktur ausgebaut werden muss. Und das ist einfach enorm wichtig, auch zu kommunizieren. Also das ist quasi in Stein gemeißelt, da gibt es nichts mehr drüber zu diskutieren.
Wenn wir jetzt die Seite wechseln von den Unternehmen hin zu den Privatpersonen, dort fahren natürlich auch schon einige ein E-Auto, dennoch merken wir, ja, da ist manchmal noch ein Zweifel vorhanden, nicht zuletzt aufgrund der verhältnismäßig hohen Kosten, die wir manchmal doch noch vorfinden. Welche Anreize können da gesetzt werden, um viel mehr Privatpersonen in die E-Mobilität zu führen?
Ganz wichtiges Thema. Als Leitstelle des Bundes würde ich da einen Punkt ganz in den Vordergrund stellen. Man muss die Zielgruppe einfach kennen. Und die Zielgruppe ändert sich in dem Moment enorm. Also wir sehen das da bei diesem Punkt, wo man von so 20% Neuzulassungen spricht. Auch bei den Privaten eigentlich relativ viele schon. Und da sind es dann nicht mehr diese Tech-Nerds, wie wir sie benannt haben, diese Early-Adopter-Phase, die alles irgendwie gerne gekauft haben, einfach weil es neu war und innovativ und spannend. Sonst kommt man langsam in so eine Menge rein, wo auch viele Zweiflerinnen und Zweifler dabei sind. Und die lassen sich das nicht mehr gefallen, wenn zum Beispiel die Bezahlmethoden extrem komplex sind, wenn man nicht mehr genau weiß, okay, was brauche ich für Ladekarten, wie teuer wird es genau. Also all diese Komplexität wird bei denen ziemlich kritisiert, verstehe ich auch. Das heißt, das muss man jetzt erkennen, wahrnehmen und wirklich jetzt daran denken, wenn ich in die Menge will, in die Masse will, dann muss ich genau diese Schwierigkeiten einfach ganz, ganz schnell wegbringen. Das kann die A4 auch. Jedoch muss es viel, viel schneller gehen, weil sonst werde ich immer bei diesen 20-25% herumgrundeln. Und da braucht es eben Rahmenbedingungen auch von staatlicher Seite und von europäischer Seite. Das ist der eine Punkt. Und ganz kurz noch zu dem Preisthema. Da sehe ich schon sehr positive Entwicklungen, weil jetzt da gerade in diesem Jahr viele auch leistbare Fahrzeuge von europäischen Herstellern auf den Markt kommen. Ich glaube, das kann man nur begrüßen. Und ich finde, die gilt es dann auch besonders zu unterstützen. Ich verwende jetzt absichtlich nicht das Wort fördern, weil fördern ist immer so ein Geldthema. Es gibt aber auch mit Unterstützung auch natürlich kommunikative Seite. Es muss auch klarer sein, dass es diese Fahrzeuge gibt, was die Kosten pro Monat wirklich sind. Man muss einfach transparent und offener reden. Und dann glaube ich, wenn man die Leute ernst nimmt, auch ihre berechtigten Zweifeln ernst nimmt, dann erwischt man die auch besser. Und dann kommen wir auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wieder in eine bessere Kommunikation hin und dementsprechend auch zu höheren Neuzulassungszahlen.
Wenn wir gerade über Transparenz, Bezahlmethoden und Komplexität oder eher Harmonisierung sprechen, welche zwei, drei Punkte sind da ganz besonders wichtig für dich, die Privatkundinnen und Kunden begrüßen würden?
Also ganz wichtig ist einfach klarer zu kommunizieren, dass die A4 zum Beispiel die Bezahlterminals für Schnellladeinfrastruktur als der Verpflichtend schon im System hat. Das heißt, ich kann mir einfach sicher sein, dass ich europaweit bei Schnellladeinfrastruktur, wenn ich zum Beispiel auf Dienstreise oder auf Urlaub bin, mit meiner Bankomatkarte oder Kreditkarte einfach zahlen kann, ad hoc laden nennt man das, und einfach mich nicht mehr drum scheren muss, welche Ladekarte dort passt. Das ist ein enorm wichtiger Punkt, das ist das Erste. Und das Zweite ist, glaube ich, das bringt die Ladepunktdatenverordnung der E-Control noch in diesem Jahr in Österreich quasi in Spiel, dass einfach die Datentransparenz und Bezahltransparenz klarer wird. Das heißt, ich weiß von vornherein, wie kann ich zahlen, was sind so die Rahmenbedingungen dort, ist aber auch die Ladeinfrastruktur besetzt oder nicht. All das quasi macht es einfach zugänglicher und transparenter. Also da ist auch schon viel im Laufen. Jetzt kommt da wieder der Schritt, ich sage das so oft, man muss es auch eben klarer kommunizieren, dass es den Leuten auch wirklich bewusst ist, dass es das schon gibt oder dass es zumindest in kürzester Zeit kommt.
Du hast eingangs schon einige Länder erwähnt, die einen Anstieg 2024 in den Neuzulassungen verzeichnen konnten. Dazu zählt unter anderem auch Norwegen. Die konnten nahezu 100% E-Pkw-Neuzulassungen verzeichnen. Chapeau. Aber was können wir uns da konkret abschauen? Welche Rahmenbedingungen sind es, die Norwegen so stark macht in diesem Sektor, die wir in Österreich implementieren könnten?
Ganz klar an Zielen festzuhalten. Also das Spannende bei Norwegen ist nicht nur das Erreichen der, also die Tatsache des Erreichens des 100%-Ziels, sondern dass sie es genau zu dem Zeitpunkt erreicht haben, wie sie es sich vor 5 und 10 Jahren vorgenommen haben. Sie haben genau gesagt, sie wollen das spätestens Ende 2024, Anfang 2025 haben. Das haben sie punktgenau erreicht. Weswegen? Weil sie einfach 10 Jahre lang Maßnahmen gesetzt haben, um genau das zu machen, dass sie zu dem Zeitpunkt dieses Ziel auch erfüllen. Sie sind daran dran geblieben, haben quasi nicht irgendwie einen Schlingerkurs gemacht, sondern haben Rahmenbedingungen geschafft, Förderbedingungen geschafft, Ladeinfrastruktur ausgebaut und eben Kommunikation gemacht. Deswegen waren sich eben alle immer sicher, wir wollen das erreichen, gemeinsam erreichen. Und so haben sie es eben auch hinbekommen. Das ist eigentlich das Spannende dran. Und ich finde, dass man sich das besonders anschauen muss, als besondere einzelne Rahmenbedingungen, sondern wirklich dieses Gesamtkonzept, sich ein Ziel vorzunehmen und einfach durchzuziehen. Und das können wir jetzt zum Beispiel ganz klar schaffen in Zukunft, wenn wir in Österreich oder auf EU-Ebene sagen, wir wollen den batterieelektrischen Schwerverkehr elektrifizieren. Da sind wir noch am Anfang. Aber wenn man jetzt da klare Ziele macht für 35, 40, sage ich jetzt mal, und voll an denen festhält und gemeinsam mit der Industrie, mit den Unternehmern, mit den Frechtern, Spediteuren, wer auch immer, wirklich konkret immer am Punkt bleibt, Rahmenbedingungen schafft, dann kriegen wir das auch hin. Also deswegen plädiere ich darauf, sich das am besten von Norwegen abzuschauen.
Philipp, jetzt darf ich dir zum Ende unseres Podcasts noch eine sehr persönliche Frage stellen. Und zwar, was bedeutet es für dich persönlich, die Mobilitäts- und Energiewende aus eigener Kraft voranzutreiben?
Für mich bedeutet es ganz, ganz große Freude, weil es ist einfach enorm toll zu sehen, wie schnell sich diese gesamte Marktentwicklung jetzt auch gerade wirklich weiterentwickelt und einfach immer bewegt. Also nur als Beispiel, wir sind selbst als Leitstelle und wir sind, denke ich, schon Expertinnen und Experten auf diesem Thema, extrem überrascht, wie schnell es jetzt da wirklich bei der batterieelektrischen Entwicklung bei den Schwerfahrzeugen vorangegangen ist. Das haben wir selbst nicht am Schirm gehabt, in welcher Geschwindigkeit das passiert. Und einfach selbst einmal überrascht zu sein, wie innovativ die Unternehmen sind, dass sie sich mal drüber trauen, wie stark die technische Entwicklung ist, wie schnell diese Transformation eigentlich wirklich funktioniert vom eigentlich Stinker Diesel und Benziner hin eben zu der doch saubereren und flüssigeren batterieelektrischen Mobilität. Das ist eigentlich das, was, glaube ich, uns alle auch in der Leitstelle antreibt. Und da bin ich voll dran und ich freue mich voll auf die nächsten Jahre.
Herzlichen Dank, Philipp. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in Österreich die E-Mobilität weiterhin auf Wachstumskurs ist. Aber es gibt dennoch viel zu tun. Es braucht eine flächendeckende Ladeinfrastruktur, es braucht klare politische Rahmenbedingungen und es braucht viel mehr Anreize für Privatpersonen, um die E-Mobilität weiter voranzutreiben. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Begleiten Sie uns auf unserer Reise zur Mobilitätswende und seien Sie wieder dabei, wenn es wieder heißt: Herzlich willkommen bei What Goes On.